Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 24 bis 29, hört das Wort Gottes. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht: Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und für deine Wahrheit in deinem Wort. Herr, dein Wort ist Wahrheit. Herr, wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort mehr und mehr zeigst, wer du bist. Und dass du uns durch dein Wort mehr und mehr zeigst, was es bedeutet, an dich zu glauben und auf dich zu vertrauen. Herr, wir bitten, hilf uns, diese Worte, die wir hören, anzuwenden. Und so bitten wir, Herr, predige du durch deinen Geist in unseren Herzen die Predigt, die wir hören müssen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns ehrlich sein. Wir leben nicht mehr in einem christlichen Abendland. Wir profitieren vielleicht noch von den Nachwirkungen des christlichen Abendlandes. Einige Gesetze, die wir haben, basieren immer noch auf biblischen Prinzipien. Doch generell sind wir keine christliche Nation. Abgesehen davon, dass man die Idee einer christlichen Nation im Wort Gottes eh nicht findet, hat sich Europa davon wegentwickelt, davon entfernt, christlich zu sein. Unsere Politiker stellen sich in die Öffentlichkeit und sagen, der Islam gehört zu Deutschland. Was deutlich macht, dass das Abendland, was es einmal war, nicht mehr christlich ist. Immer weniger Menschen glauben. In der Schule und im Studium habe ich immer wieder dieselben Argumente gehört. Ich bin Atheist, ich glaube an nichts, ich brauche keinen Gott. Die Wissenschaft kann mir die Welt erklären und alles, was die Wissenschaft jetzt noch nicht erklären kann, kann sie in Zukunft erklären. Wir brauchen keinen Gott, an den wir glauben. Oder man hört, ich kann nicht an Gott glauben, wenn es so viel Leid in der Welt gibt. Wenn Gott so viel Leid zulässt, wie soll ich da glauben können? Generell denke ich, was wir am meisten sehen, ist ein Zweifel daran, dass Gott existiert oder dass Gott existieren kann. Die Leute zweifeln. Klar, Gott war hilfreich früher im dunklen Mittelalter, wo man Gott gebraucht hat, um Dinge zu erklären. Aber jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Gott mag ja für viele eine Hilfe sein, aber ich kann einfach nicht glauben. Kann ich glauben, dass Gott so viel Zeit Leid zulässt? Ich kann nicht glauben, dass all das, was in dieser Welt geschieht, nur geschieht, weil ein Gott sagt, dass es geschehen soll. Der Mensch zweifelt an Gott vor allem, weil Gott nicht in sein modernes Denken passt. Was wir heute sehen ist, dass der Zweifel nichts Neues ist. Der Zweifel an Gott und die Wahrheiten Gottes ist nichts, was erst im 21. Jahrhundert aufgetreten ist. Der Mensch hat schon immer gezweifelt. Wir können sogar sagen, der Zweifel ist der Grund für den Sündenfall gewesen. Die Schlange kam zu Adam und Eva und hat gefragt, hat Gott wirklich gesagt? Und er hat den Zweifel gesät. Er hat den Zweifel gesät, dass das, was Gott gesagt hat, gut und richtig ist. Und das zieht sich durch die Geschichte, die wir im Alten Testament lesen. Das Volk hat immer wieder daran gezweifelt, ob die Worte, die Gott ihnen gegeben hat, wirklich gut sind. Sie haben sich immer wieder gegen die Gebote gestellt. Sie haben immer wieder gedacht, wir wissen, was gut für uns ist. Wir können selbst bestimmen, was wir glauben müssen. Wir kriegen das schon selber hin. In unserem heutigen Abschnitt sehen wir Thomas, einen der Jünger, der an die Auferstehung zweifelt. Und nicht, weil er denkt, die Auferstehung wäre schlecht für ihn, nicht, weil er denkt, die Auferstehung ist etwas, was er nicht bräuchte. Er kann sich die Auferstehung einfach nicht vorstellen. Er kann einfach nicht glauben, dass Christus auferstanden ist. Er zweifelt an den Wörtern seiner Jünger. Wir werden auch sehen, wie Christus, der Auferstandene, sich ihm offenbart. Wie Christus kommt und sich zeigt. Und diese Offenbarung Christi führt dazu, dass der Zweifel des Thomas aufgelöst wird. Thomas beginnt zu verstehen und zu glauben. Thomas Zweifel wird in Glauben verwandelt. Das gibt uns den Titel der Predigt heute Morgen, vom Zweifel zum Glauben. Vom Zweifel zum Glauben. Ich hoffe, die Predigt ermutigt euch heute Morgen. Ich hoffe, sie gibt uns Hoffnung, denn sie zeigt uns eine Realität, die beweist uns eine Realität, dass ein Mensch, der zweifelt, vom Zweifel zum Glauben kommen kann. Sie zeigt uns, dass der Zweifel aufgehoben werden kann, wenn sich Christus einem Menschen offenbart. Wir werden dabei drei Punkte betrachten. Wir werden zuerst betrachten, Thomas zweifelt, dann Christus erscheint und als drittes Thomas glaubt. Thomas zweifelt, Christus erscheint, Thomas glaubt. Lass uns den ersten Punkt betrachten. Thomas zweifelt. Ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube, diesen Satz hat jeder von uns schon einmal gehört in irgendeiner Form. Es war ein Slogan, den ich in meiner Schulzeit immer wieder gehört habe von Jugendlichen, von Mitschülern, die gedacht haben, besonders intelligent sein zu wollen und sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Und dahinter steht die Annahme oder die Idee, dass man alles erklären können muss. Man muss für alles eine Erklärung finden können. Sie sagen nicht, alles muss ich bildlich sehen können, aber ich muss alles erklären können. Ich muss die Schwerkraft erklären können, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich glaube nur, was ich sehe, was ich erklären kann. Und dieser Satz hätte auch so aus dem Mund des Thomas kommen können. Ich glaube nur, was ich sehe. Denn genau das war sein Zweifel, den er hatte. Er hat gesagt, ich kann nicht glauben. Wenn ich nicht sehe, dass Christus auferstanden ist, kann ich nicht glauben, dass er nicht auferstanden ist. Wir wissen nicht, warum Thomas nicht da war, als Christus das erste Mal erschienen war. Die anderen 10 Jünger waren dort. Wir wissen nur, dass er zu dem Zeitpunkt nicht da war. Als ihm aber die restlichen Jünger erzählen, dass sie Jesus gesehen haben und ihm sagten, dass Christus mitten unter ihnen war, konnte Thomas nicht glauben. 10 Männer machen die exakt gleiche Aussage. Es waren nicht irgendwelche Männer, es waren die Jünger, mit denen Thomas die letzten Jahre unterwegs war, mit denen er Jesus gefolgt ist. Es waren vielleicht sogar die 10 Männer, denen Thomas am meisten vertraut hatte. Und diese 10 Männer sagen ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas' Antwort ist, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Thomas sagt hier, solange ich nicht sehe und fühle, dass es Christus ist, dass Christus vor mir steht, so lange kann ich nicht glauben. So lange werde ich nicht glauben. Und das ist doch letzten Endes die Standardausrede, die wir jeden Tag hören. Vielleicht nicht jeden Tag, aber oft, wenn wir mit Leuten im Gespräch sind. Wir hören, solange ich keine Beweise sehe, kann ich nicht glauben. Solange ich keine Wunder sehe, glaube ich nicht. Solange mir nicht wissenschaftlich erklärt werden kann, dass es stimmt, glaube ich nicht. Es mag für dich gut sein zu glauben, aber ich brauche den Beweis. Ich brauche etwas Handfestes. So oder so ähnlich gründen die Menschen um uns herum ihren Unglauben oder ihren Zweifel. Sie zweifeln daran, dass das, was wahr ist, wahr sein kann. Und manche Christen sind sogar in die Falle gelaufen, dass sie diesen Argumenten glauben, dass sie diesen Argumenten nachgeben. Natürlich, sie können Gott nicht wissenschaftlich beweisen. Glauben bedeutet letzten Endes immer noch Glauben. Doch vielleicht hat die Welt recht. Vielleicht braucht sie doch mehr Wunder, um glauben zu können. Vielleicht müssen wir ihnen wirklich etwas Besonderes, etwas Spektakuläreres bieten. Vielleicht schreckt das gewöhnliche Christentum, was die letzten 2000 Jahre geherrscht hat, Menschen ab. Einige Kirchen haben angefangen, ihre Gottesdienste spektakulärer zu machen. Sie haben angefangen, sich um Wunder zu drehen. Es sind sogenannte Wunderheiler aufgestanden, die angeblich große Dinge vollbringen können. Es sind Menschen auferstanden, die Übernatürliches vollbringen können. Man will die Menschen mit dem Evangelium erreichen und sucht deshalb das Übernatürliche, damit sie überzeugt werden können. Damit sie sehen, um glauben zu können. Das ist nichts Neues. Paulus schreibt uns im Korintherbrief, dass die Juden Zeichen sehen wollten und die Griechen wollten philosophisch perfekt ausgearbeitete Argumente haben, die in ihre Philosophie und ihr Weltkonzept gepasst haben. Und Paulus' Antwort darauf war, wir verkünden nichts außer Christus. Christus als den, Gekreuzigten. Paulus' Antwort war, nein, wir bieten ihnen nicht die spektakuläre Schau, die sie gesucht haben, sondern alles, was wir ihnen bieten, ist das Evangelium. Und weil die Menschen um uns herum genau diese Forderung stellen, dass sie was Besonderes brauchen, stehen wir immer in der Gefahr, ihnen was Besonderes bieten zu wollen. Wir stehen immer in der Gefahr, den Leuten nachzugeben, damit wir sie mit dem Evangelium erreichen. Unser Anliegen ist gut, wir wollen sie mit dem Evangelium erreichen, aber wir müssen aufpassen, dass wir deswegen keine falschen Entscheidungen fällen. Die Kirche kann dazu neigen, sich dem Druck, der von außen kommt, zu beugen. Da müssen wir aufpassen. Aber lasst uns nicht nur auf die Nichtchristen schauen oder auf die Fehler, die unsere Geschwister vielleicht gemacht haben, wenn sie die Gottesdienste umstrukturiert haben. Lasst uns auf uns schauen, denn wir stehen in der gleichen Gefahr. Vielleicht ist es nicht unbedingt der Druck von außen. Vielleicht stehen wir nicht in der Gefahr, alles anders machen zu wollen. Doch unser Herz verführt uns oft zu der gleichen Haltung, die auch Thomas hatte. Klar, wir glauben an Christus. Wir glauben, dass er auferstanden ist und dass er jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Aber bedeutet das, dass alle Worte, die Jesus damals gesagt hat, jetzt noch wahr sind? Bedeutet das, dass alles, was im Wort Gottes steht, für uns noch relevant ist? Bedeutet es wirklich, dass die Gesetze Gottes für uns noch gut sind? Ich will erst den Beweis sehen, bevor ich mich dem Wort Gottes unterordnen kann. Ich will erst besehen, dass es wirklich wahr ist, bevor ich darauf vertrauen kann. Den Zweifel, den Thomas hatte, ist kein Zweifel, den wir nicht kennen. Es ist ein Zweifel, den auch wir kennen, nur der sich bei uns anders äußert. Es ist ein Zweifel, der sich anders äußert, weil wir nicht die Auferstehung vielleicht anzweifeln, aber dennoch das Wort Gottes manchmal anzweifeln. Weil wir manchmal dazu neigen zu denken, brauche erst den Beweis, bevor ich wirklich dem ganz vertrauen kann. Vielleicht fällst du aber auch wirklich in die Kategorie, dass du denkst, wir sollten als Gemeinde darüber nachdenken, wie wir Menschen erreichen können. Und diese Frage ist richtig. Wir sollten als Gemeinde immer, als Kirche immer darüber nachdenken, wie können wir diejenigen, die nicht glauben, mit dem Evangelium erreichen. Aber wir dürfen nicht in die Falle treten, dass wir denken, was wollen denn die Menschen, damit wir es ihnen? Denn was sie definitiv wollen, ist nicht das Evangelium. Sie wollen nicht glauben. Vielleicht fällst du sogar in die Kategorie des Thomas, dass du denkst, ich kann nicht glauben an die Auferstehung. Es wirkt für mich unlogisch. Es funktioniert für mich nicht, dass ein Mensch nach 3 Tagen von den Toten wieder aufersteht. Da können wir dir keinen Beweis liefern, außer dem, was das Wort Gottes selbst beweist. Und wir können nur beten und du kannst Gott nur darum bitten, dass der Geist dir diese Wahrheit ins Herz pflanzt, dass Christus wirklich von den Toten auferstanden ist für dich, damit du leben kannst. Oder du fällst in die Kategorie, dass du denkst, das Wort Gottes ist gut und wahr, aber ich muss einen Beweis dafür haben, dass ich es glauben kann. Ich brauche diesen Beweis, dass ich wirklich daran vertraue, dass ich wirklich danach lebe. Liebe Geschwister, lasst uns ehrlich sein, wir alle fallen früher oder später in die eine oder andere Kategorie. Vielleicht nicht, weil wir so denken, aber vielleicht, weil wir so handeln, weil wir so leben. Wir müssen uns fragen, ob die Argumentation, die wir vorbringen, wirklich richtig ist. Wir müssen uns fragen, ob wenn wir so argumentieren, ich brauche erst einen Beweis, ob wir dann wirklich glauben. Ob wir dann wirklich dem Wort Gottes vertrauen oder ob wir nicht eher Bedingungen mit Gott anfangen auszuhandeln. Jeder Zweifel, den wir haben, jeder Zweifel, den die Jünger hatten, jeder Zweifel, den Thomas hatte, jeder Zweifel, den wir haben, ist letzten Endes ein Zeichen von Unglauben. Das hatten wir letzte Woche schon betrachtet. Zweifeln ist ein Zeichen von Unglauben. Thomas hat gezweifelt. Er konnte und er wollte nicht glauben. Er konnte und wollte nicht glauben, dass Christus auferstanden ist. Er wusste, das kann so nicht sein. Wir können ihm erstmal keinen Vorwurf ausmachen, weil Menschen stehen nicht einfach so wieder von den Toten auf. Und er brauchte einen Beweis. Was wir jetzt sehen, ist die Gnade Gottes. Wir sehen jetzt, wie Gott sich in seiner Gnade Thomas offenbart. Und das ist der zweite Punkt heute Morgen. Der erste Punkt war, Thomas zweifelt. Und der zweite Punkt ist, Christus erscheint. Christus erscheint. Johannes berichtet uns, dass die Jünger nach 8 Tagen wieder zusammenkamen. Es war also wieder der Tag nach dem Sabbat, der erste Tag der Woche. Eine Woche später, die Jünger waren wieder zusammen in einem Raum, vielleicht der gleiche Raum, in dem sie schon die Woche zuvor waren. Vielleicht haben sie besprochen, wie es weitergehen soll. Vielleicht waren sie auch einfach noch alle in Jerusalem, haben zusammen den Sabbat gefeiert, da das Fest nun vorbei war und wollten sehen, was sie dann machen. Wieder war die Tür verschlossen. Und wieder kam Christus in ihre Mitte. Wir hatten es letzte Woche betrachtet. Die Tür war verschlossen, doch plötzlich war Christus in ihre Mitte. Und wir wissen nicht, wie Christus in ihre Mitte kam. Wir wissen auch jetzt nicht, wie Christus in ihre Mitte kam. Doch Christus offenbart sich den Jüngern nochmal und sagt, Friede sei mit euch. Vieles, was wir lesen, ist parallel zu dem, was wir davor gelesen haben, als er sich den 10 Jüngern offenbart hat. Er wünscht ihnen Frieden, er ist in ihrer Mitte. Es ist wieder der erste Tag der Woche. Er tut dies vor allem noch einmal, um sich dem Thomas zu offenbaren. Er zeigt sich demjenigen, der zweifelt. Die anderen haben geglaubt. Die anderen waren so begeistert, dass sie es dem Thomas erzählt haben. Doch Thomas konnte nicht glauben. So, wir finden eine weitere Parallele, die interessant ist, die wir nicht unterschätzen sollten. Er zeigt nämlich dem Thomas, dem er sich offenbart, seine Wunden. Er zeigt dem Thomas die Male seiner Hände und seiner Seite. Wir neigen dazu, mit dem Finger auf Thomas zu zeigen und zu sagen, warum konnte er nicht glauben, warum hat er nicht geglaubt? Er hatte doch 10 Zeugen, die es bewiesen haben. Er hatte doch genug Leute, die ihm bewiesen haben, dass Christus auferstanden ist. Wieso musste er es unbedingt sehen? Aber wir vergessen dabei, dass sich Jesus seinen Jüngern genauso offenbart hat. Jesus hatte sich zuvor seinen Jüngern offenbart, indem er ihnen seine Nägelmale gezeigt hatte. Er hatte ihnen seine Hände, seine Arme gezeigt, durch die die Nägel getrieben waren. Die Art, wie er sich Thomas offenbart, ist nicht einzigartig. So hat sich Jesus den anderen auch offenbart gehabt. Er hat sich auf exakt die gleiche Weise offenbart. Verschlossene Tür, mitten im Raum, Friede sei mit euch und hier sind meine Male. Das war das, was Jesus gemacht hat. 2 Mal innerhalb von 2 Wochen. Das Besondere jetzt ist, dass sich Jesus die Mühe macht, wenn wir es so nennen wollen, sich dem Thomas noch einmal extra zu offenbaren. Nicht unabhängig von den Jüngern, die waren alle da, aber er hat sich die Mühe gemacht, sich noch einmal in die Mitte seiner Jünger zu begeben, um sich ihnen zu offenbaren. Dann sagt er in Vers 27, reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Hier sehen wir, Christus spricht Thomas direkt an. Christus offenbart sich hier dem Thomas direkt. Ich denke, wir sehen hier zwei wunderbare Dinge über unseren Herrn und Meister, über unseren Messias. Erstens, wir sehen, er nimmt sich der Zweifel seiner Jünger an. Er nimmt die Zweifel seiner Jünger ernst. Er wusste, was Thomas davon abgehalten hat, zu glauben. Er wusste, warum Thomas gezweifelt hat. Und er wusste, Thomas muss diese Wunden berühren. Also nimmt sich Jesus ihm an und streckt ihm die Arme entgegen und sagt, berühre meine Wunden, berühre meine Seiten. Sehen, Jesus offenbart sich genau so, wie es Thomas gebraucht hat. Interessant ist, dass Jesus es 8 Tage später macht. Es kann sein, und es ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass die Jünger an dem Tag, an dem Jesus ihnen erschienen ist, dem Thomas schon gesagt haben, Christus ist auferstanden. Ich meine, wenn wir verzweifelt sind, weil Christus tot ist und plötzlich in unserer Mitte steht und uns sagt, hier bin ich und uns Frieden wünscht, dann wären wir so davon überwältigt, dass wir es jedem erzählen würden, den wir kennen. Und es ist nur logisch, dass Thomas das schon 8 Tage vorher erfahren hat, aber 8 Tage lang hat er nicht geglaubt. 8 Tage lang hat Thomas gewartet, bis Jesus sich ihm offenbart und ihm die Wunden zeigt. Doch Jesus offenbart sich ihm nach 8 Tagen genauso, wie Thomas es gebraucht hat. Er zeigt ihm seine Wunden. Er lässt Thomas seine Wunden anfassen. Er fordert Thomas sogar auf, die Wunden anzufassen. Er macht dies, er ist gnädig, damit der Zweifel des Thomas in Glauben verwandelt werden kann. Er will den Zweifel des Thomas brechen. Wir sehen also, Christus nimmt sich dem Zweifel seiner Jünger an. Doch wir sehen auch etwas über Christus, eine weitere Sache. Er offenbart sich, damit Thomas glauben kann. Er nimmt sich nicht nur der Zweifel an, er will, dass dieser Zweifel zu Glauben wird. Er sagt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Das Ziel, was Christus hier verfolgt, als er sich dem Thomas offenbart, ist, dass Thomas glauben kann. Dass Thomas den Zweifel überwinden kann und zum Glauben kommt. Jesus offenbart sich seinem Jünger so, wie sein Jünger es braucht, damit er glauben kann. Und genau das geschieht am Ende. Lasst uns zum dritten Punkt kommen. Wir haben betrachtet, Thomas zweifelt. Wir haben den Zweifel betrachtet und gesehen, wie auch wir zu diesem Zweifel neigen können. Wir haben gesehen, wie Christus gnädig ist und sich offenbart. Wir sehen nun als drittes, Thomas glaubt. Thomas glaubt. Nachdem Thomas die Finger und in die Wunden und die Hand in seine Seite gelegt hatte, sagt er, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Thomas fängt in diesem Moment an zu glauben. Er fängt an, Christus zu glauben, weil er die Wunden Jesu gesehen und gespürt hat. Und hier sehen wir etwas im Leben eines Jüngers, das wahr ist im Leben eines jeden Menschen. Wenn Christus sich einem Menschen offenbart als Erlöser, wenn sich Christus einem Menschen offenbart als der Herr, als Gott, dann wird dieser Mensch glauben. Wir sehen es hier bei Thomas. Thomas hat Christus gesehen, Christus hat sich ihm offenbart als der Auferstandene und Christus ist der geworden, an den Thomas glaubt. Der Zweifel dieses einen Menschen zum Glauben geworden. Folge dieser Offenbarung, die Thomas hatte, diese Offenbarung, die er sieht, dass Christus vor ihm steht, dass er die Wunden sehen konnte, diese Offenbarung hat allen Zweifel von ihm genommen. Wenn sich Gott einem Menschen offenbart, dann wird er diesem Menschen Glauben schenken. Wenn sich Gott diesem Menschen als Erlöser offenbart. Achtet auf die Reaktion des Thomas. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Und das ist das, was jeder Christ, unabhängig der Denomination, unabhängig wie lange er Christ ist, über Christus bekennen können muss. Mein Herr und mein Gott. Wir haben das apostolische Glaubensbekenntnis zusammen bekannt und wir beginnen den zweiten Absatz mit und ich glaube oder und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Damit bekennen wir den zweiten Absatz. Damit beginnen wir den zweiten Absatz des Bekenntnisses. Jeder Christ bekennt sich zu Christus als seinen Herrn und als seinen Gott. Christus ist der ewige, eingeborene Sohn Gottes und damit Gott selbst. Er ist unser Herr und Gott. Das ist das, was wir im Kern glauben. Natürlich glauben wir wesentlich mehr, doch wir glauben, dass Christus unser Herr und unser Gott ist. Und daran zeigt sich wahrer Glaube, dass wir uns zu diesem Christus als unseren Herrn und Gott kennen. Nicht mehr wir selbst sind unser Herr, nicht mehr die Welt oder die Sünde oder der Teufel sind unser Herr, sondern Christus ist unser Herr geworden. Er ist derjenige, der über uns herrscht. Er ist derjenige, der alle Autorität über uns hat, dem wir ab sofort dienen, weil er auch unser Gott ist. Der ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der über allem steht. Er ist der Herr und Gott. Hier im Bekenntnis sehen wir, dass Thomas genau das verstanden hat. Die Auferstehung und der auferstandene Christus lassen ihn erkennen, wer Christus wirklich ist. Mein Herr und mein Gott. Christus offenbart sich Thomas und die Folge ist dieses Bekenntnis. Dieses Bekenntnis ist die Folge des Glaubens. Kein Mensch kann dieses Bekenntnis von Herzen sagen, wenn er nicht glaubt. Kein Mensch kann das bekennen, wirklich von tiefstem Herzen, wenn er nicht davon überzeugt ist. Und Jesus bestätigt sogar den Glauben. Er sagt im Vers 29, Thomas, du glaubst, weil du gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir kommen gleich zum zweiten Teil der Aussage. Aber im ersten Teil bestätigt Jesus den Glauben des Thomas. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Und das ist doch die wunderbare Wendung in diesem ganzen Abschnitt. Die Wendung, dass der zweifelnde Thomas zum Glauben kommen konnte. Das ist die Gnade, die wir hier sehen, dass unser Herr sich dem Thomas so offenbart, dass Glauben daraus folgt. Der Zweifel verfliegt. Thomas konnte nicht glauben, was ihm die anderen 10 Männer bezeugt haben. Er konnte nicht glauben, was er gehört hat. Er hat immer noch gezweifelt, dass Christus nicht auferstanden ist. Und das, obwohl die Jünger ihm das bezeugt haben und die Frauen, die Jesus am Grab gesehen haben, selbst die haben es wahrscheinlich Thomas bezeugt und er hat gezweifelt. Er konnte einfach nicht glauben. Doch Jesus offenbart sich dem Thomas und hat ihm den Zweifel genommen. Christus zeigt sich dem Zweifelnden und dieser Zweifelnde kommt zum Glauben. Und darin finden wir Hoffnung, darin finden wir Trost. Wie oft, liebe Geschwister, habt ihr Freunden oder vielleicht sogar Verwandten das Evangelium erklärt und sie wollen nicht glauben. Sie suchen vielleicht Ausreden, warum sie den Glauben nicht brauchen. Oder sie suchen Gründe, warum unser Glauben vielleicht lächerlich aussieht. Oder sie zweifeln einfach, sie können einfach nicht glauben. Irgendwas hält sie davon ab, zu glauben. Thomas hatte 8 Tage lang 10 Männer, die höchstwahrscheinlich auf ihn eingeredet haben, dass er doch endlich glauben soll, dass Christus auferstanden ist. 8 Tage lang, jeden Tag dasselbe Gespräch. Christus ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Er war in unserer Mitte. Doch erst als sich Christus dem Thomas selbst offenbart, ist er zum Glauben gekommen, konnte er glauben, Gott muss sich erbarmen, damit jemand zum Glauben kommt. Seid nicht entmutigt, wenn ihr jemandem das Evangelium mehrmals erklärt. Seid nicht entmutigt, wenn ihr jemandem das Evangelium über Jahre immer wieder erklärt und versucht, ihm das immer wieder deutlich zu machen. Ihr werdet diese Person nicht überzeugen können. Ihr werdet dieser Person keinen Glauben schenken können. Ihr werdet den Glauben in dieser Person nicht hervorrufen können. Gott muss sich erbarmen. Gott muss sich offenbaren. Christus selbst muss sich gnädig dieser Person offenbaren. Und wenn sich Christus offenbart, dann schenkt er Glauben. Dann schenkt er Glauben. Dann wird diese Person zum Glauben kommen. Lasst uns also niemals vergessen, auch zu beten. Lasst uns niemals aufhören, Gott anzuflehen, dass er sich diesen Menschen offenbart, dass er sich diesen Menschen erbarmt, die nicht glauben können. Wir müssen den Herrn anflehen und das ohne Unterlass, dass er sich über die Menschen erbarmt, die nicht glauben, denen wir das Evangelium erklärt haben. Doch lass uns auch gewarnt sein. Bei Thomas sehen wir, dass sich Christus auf eine besondere Art und Weise sich offenbart hat. Wir sehen, dass Christus genau das tut, was Thomas gefordert hat. Doch Jesus sagt auch, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Erwartet nicht, dass sich Gott immer durch eine so spektakuläre Art und Weise einem Menschen offenbart. Erwartet nicht, dass Jesus immer sich dem ergibt, was die entsprechende Person fordert. Christus offenbart sich und er sagt hier, dass sie glücklich genannt werden sollen, die nicht sehen und trotzdem glauben. Gott offenbart sich nicht jedem Menschen super spektakulär. Letzten Endes schenkt Gott den Glauben in unserem Herzen. Er wirkt durch seinen Geist den Glauben in uns. Und das Neue Testament sagt uns deutlich, dass dieser Glaube hervorgerufen wird durch das Wort Gottes. Die Methode, die Gott uns in die Hand gegeben hat, damit Menschen glauben, ist das Wort Gottes zu verkünden, das Evangelium zu predigen, das Zeugnis des Evangeliums mit Menschen zu teilen. Das ist die Art und Weise, wie Gott heute Glauben schenkt. Wir müssen aufhören zu denken, dass immer irgendwas Besonderes passieren muss. Wir müssen aufhören, dass irgendeine besondere Lebenssituation sie zum Umdenken bringen muss oder dass Gott auf spektakuläre Weise in ihr Leben eingreifen muss. Wenn Gott einen Menschen errettet, weil er sich ihm offenbart, dann ist das spektakulär, auch wenn es nicht so aussieht. Auch wenn wir denken, hätte doch was passieren müssen. Wenn Christus sich einem Menschen offenbart und ihn erlöst, als sein Erlöser sich ihm offenbart, dann ist es etwas Spektakuläres. Woran wir festhalten sollten, ist die Wahrheit, die wir im Wort Gottes finden. 10 Jünger haben dem Thomas 8 Tage lang Wahrheit verkündet und versucht zu erklären, dass er daran glauben muss. Aber letzten Endes hat den Glauben Christus geschenkt. Lasst uns an dem festhalten, was uns Christus gegeben hat, sein Wort. Und lasst uns beten, dass sein Geist dieses Wort in den Herzen unserer liebsten Menschen anwendet, damit sie glauben können.